Die Predigt hält uns heute Morgen Holger Hinkelmann. Er ist Mitglied unserer Gemeinde und er wird uns heute Morgen das Spannungsfeld zwischen gesetzten Grenzen und gelebter Freiheit vor Augen führen. Und ich lese jetzt hinleitend zur Predigt aus Matthäus 5, die Verse 38 bis 48. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses tut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte auch die linke hin. Wenn jemand mit dir um dein Hemd prozessieren will, dann gib ihm den Mantel dazu. Und wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe mit ihm zwei. Und wenn jemand dich um etwas bittet, gib es ihm. Wenn jemand etwas von dir borgen möchte, sag nicht nein. Ihr wisst, dass es heißt, liebe deinen Mitmenschen, hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne scheinen auf böse Menschen wie auf gute. Und er lässt es regnen auf alle, ob sie ihn ehren oder verachten. Wie könnt ihr von Gott eine Belohnung erwarten, wenn ihr nur die liebt, die euch ebenfalls lieben? Das tun auch die Betrüger. Was ist denn schon Besonderes daran, wenn ihr nur zu euresgleichen freundlich seid? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Nein, wie die Liebe eures Vaters im Himmel, so soll auch eure Liebe sein, vollkommen und ungeteilt. Ich bete. Treuer Gott, wir danken dir für dein Wort, das lebendig ist, das zu uns spricht. Und das lass jetzt geschehen, wenn Holger uns dein Wort auslegt. Lass es unsere Herzen treffen. Wir wollen auf dein Wort hören und wir wollen uns von deinem Wort berühren und verändern lassen. Amen.
Es gibt ganz viele wichtige Bibeltexte zu Themen wie Vergebung, Feindesliebe, Großherzigkeit im Umgang mit anderen. Und einen dieser Bibelabschnitte haben wir gerade gehört, stammt aus der Bergpredigt und einen Vers greife ich noch einmal dort heraus. Da sagt Jesus, ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses tut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte auch die linke hin. Das sind Verse, mit denen Jesus seine Jünger aus Kleinlichkeit und Rachsucht herausreißen will. Aber bei diesem Bibeltext kann auch die Frage aufkommen, wie meint nun Jesus das genau? Werden Christen so nicht zum Fußabtreter? Muss ich mir als Christ alles gefallen lassen? Und das können sehr schnell sehr praktische Fragen werden. Ich sprach mal mit einer Frau, die in einer sehr konservativen christlichen Umgebung aufgewachsen war und sie hatte dort gelernt, du musst immer vergeben. Und sie hatte das dann so verstanden, dass sie zulassen musste, dass die anderen alles mit ihr machten. Und so wurde sie Opfer von geistlichem Missbrauch. Oder ich denke an eine Frau, die aus einem islamischen Land stammt und in Deutschland zum Glauben an Jesus gekommen war. Und sie erzählte mir einmal, in unserer Kultur ist es nicht üblich, dass Menschen sich etwas gegenseitig ausleihen. Aber im Deutschunterricht, da kommen die anderen Ausländer zu mir und leihen sich dann Dinge aus wie Stifte. Sie bringen die Stifte aber nie zurück. Stattdessen sagen sie mir, du bist doch Christin, du musst die andere Wange hinhalten. Ich habe da gestaunt, wie gut die Moslems, um die es da ging, sich plötzlich in der Bibel auskannten. Aber noch einmal diese Frage, muss ich mir alles gefallen lassen, wenn andere unfair mit mir umgehen? Nun, Jesus scheint das nicht so verstanden zu haben. Es ist ja bekannt, dass Jesus sehr viel Unrecht erduldet hat, ohne mit Gewalt zu reagieren. Als man Jesus verhaften wollte, da zückte Petrus sein Schwert. Und wir wissen aus dem Lukas-Evangelium, da gab es durchaus im Jüngerkreis noch ein zweites Schwert. Aber Jesus gebot dem allen Einhalt und forderte Petrus auf, sein Schwert wegzustellen. Und er heilte sogar den Mann, den Petrus verletzt hatte. Und trotzdem nahm Jesus nicht alles widerspruchslos hin. Er setzte auch Grenzen. Bei seiner Verhaftung bringt er dem Polizeikommando zum Ausdruck, dass ihre Vorgehensweise nicht in Ordnung ist. Und nach dem Markus-Evangelium, da erfahren wir, dass Jesus ihnen so sinngemäß mitgab: Wieso verhaftet ihr mich bei Nacht und Nebel, so wie ein Terroristen, so kommt er hier? Ich war jeden Tag öffentlich im Tempel, ihr habt mich da angetroffen. Und Jesus gab so der Gegenseite ein ganz klares Signal, dass sie im Unrecht waren. Und wenig später wird er dann dem obersten Priester vorgeführt und es passiert tatsächlich das, was in der Bergpredigt angesprochen wird: Er bekommt einen Schlag auf die Wange. Interessant ist, wie Jesus in dieser Situation reagierte. Und wir merken daran, dass das wohl nicht so gemeint war, dass man alles mit sich machen lassen müsse. Und ich lese einmal diese Szene aus dem Verhör vor dem obersten Priester vor, Johannes 18, die Verse 22 und 23. Da heißt es: Als Jesus das sagte, schlug ihn einer der Gerichtspolizisten ins Gesicht und sagte: Wie kannst du es wagen, so mit dem obersten Priester zu sprechen? Jesus erwiderte ihm: Wenn ich etwas Unrechtes gesagt habe, dann weise es mir nach. Bin ich aber im Recht, warum schlägst du mich? Wenn ich etwas Unrechtes gesagt habe, weise es mir nach. Bin ich aber im Recht, warum schlägst du mich? Merkt ihr an dieser Reaktion, Jesus hat nicht einfach gesagt, hier ist die andere Wange, schlag auch noch zu, sondern Jesus markierte eine Grenze. Er signalisierte den Juden, dass sie hier eine Grenze überschritten hatten. Und er forderte sie auf, hinter diese Linie zurückzukehren. Sie sollten ihm Unrecht juristisch nachweisen und ihn nicht willkürlich schlagen. Jesus war ja sündlos. Aber er hat trotzdem Grenzen gesetzt. Ja, er verzichtete auf Selbstjustiz. Die Schwerter sollte Petrus dann wieder wegstecken. Aber nach seinen Möglichkeiten, in dieser Situation, in der er unterlegen war, setzte er trotzdem Grenzen. Und wir erkennen schon daran, dass es nicht falsch sein kann, Grenzen zu setzen. Und Jesus kann also in der Bergpredigt nicht einfach gemeint haben, dass Christen auf sich herumtrampeln lassen müssen. Und damit sind wir bei dem Thema von heute Morgen: Grenzen setzen, Freiheit auch dadurch erleben. Und wir werden jetzt an dieser Stelle eine Reise quer durch die Bibel antreten, um zu verstehen, was die Bibel uns zu dem Thema zu sagen hat. Und es wird ganz konkret um zwei Fragen gehen. Und die erste ist: Warum darf oder soll ich mich abgrenzen? Und das Zweite: Was ist gesunde Abgrenzung? Aber schauen wir uns zunächst einmal an, warum darf und soll ich mich abgrenzen? Nun, der erste Grund lautet: Du hast eine Würde. Und das ist ganz besonders wichtig für Menschen, die Missbrauch, Übergriffe oder Demütigungen hinter sich haben. Ich habe während der Flüchtlingskrise mit einigen Flüchtlingen zusammen die Bibel gelesen. Und normalerweise beginne ich dann mit den ersten Kapiteln der Bibel. Da steht nämlich unter anderem 1. Mose 1, 27: So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie, und er schuf sie als Mann und als Frau. Und gerade für viele Flüchtlinge ist das eine ganz wichtige Botschaft. Manche Flüchtlinge sind durch mehrere Länder nach Europa gereist und haben dort viel Ablehnung und Demütigungen erlebt. Und hinzu kommt noch, dass manche muslimischen Frauen von ihren Männern den Eindruck vermittelt bekommen haben, dass sie nichts wert sind. Und es war mir dann immer ein Vorrecht, diesen Flüchtlingen zuzusprechen: Du hast eine Würde. Gott hat dir diese Würde verliehen. Du bist jemand, ganz egal, ob du ein Mann bist, ob du eine Frau bist, du bist ein Ebenbild Gottes. Und dann erkläre ich, was es bedeutet, ein Ebenbild Gottes zu sein. Und ich habe dazu immer gern eine Veranschaulichung gebraucht. In vielen Großstädten gibt es in der Innenstadt ja Künstler in den Fußgängerzonen. Und manche dieser Künstler malen Porträts von Passanten. Und wenn ein Maler gut ist, dann ist auf diesem Bild ja tatsächlich dann auch die Person, die er zeichnet, wiederzuerkennen. Aber nun stellt euch vor, so ein Künstler, der malt so vielleicht auch ein bisschen aus Werbegründen ein Selbstporträt. Und er legt das dort mit aus. Was man dort sieht, ist ja dann nicht der Künstler selbst. Man kann ihn erkennen, wenn es ein guter Künstler ist. Aber es ist ja so nur ein zweidimensionales Bild einer dreidimensionalen Person. 2D-Bild von 3D-Person. Und ganz ähnlich ist das mit Gott. Wir sind ein Bild von Gott. In 1. Mose 1 heißt es ja, wir sind Gottes Ebenbild. Aber wir sind natürlich nicht Gott. In uns spiegelt sich nur etwas wieder von Gott. Wir sind sozusagen ein 3D-Bild eines sozusagen mehrdimensionalen Gottes. Was würde nun passieren in der Fußgängerzone, wenn jemand absichtlich auf das Selbstporträt eines solchen Straßenkünstlers treten würde? Oder was wäre, wenn jemand absichtlich so ein Selbstporträt eines Künstlers beschädigen würde? Ganz klar, das wäre nicht einfach nur Sachbeschädigung, das wäre eine Beleidigung des Künstlers selbst. Und ganz ähnlich ist das, wenn andere Menschen das Ebenbild Gottes mit Füßen treten. Gott nimmt das persönlich, wenn jemand sich an seinem Ebenbild vergeht. In den Sprüchen heißt es, Sprüche 14, 31, wer die Schwachen unterdrückt, beleidigt ihren Schöpfer. Wer Hilflosen beisteht, ehrt Gott. Wer die Schwachen unterdrückt, beleidigt ihren Schöpfer. Wir sind ein Ebenbild Gottes. Und wenn jemand unsere Würde mit Füßen tritt, nimmt Gott das persönlich. Du hast eine Würde. Und das ist eine Botschaft, die ist nicht nur für Flüchtlinge wichtig. Leider haben viele Menschen erfahren, dass ihre Würde mit Dreck getreten wurde. Manche wurden von Familienangehörigen missbraucht. Vielleicht hat das nie jemand erfahren. Aber das Gefühl, dreckig und unwert zu sein, verfolgt vielleicht den einen oder anderen bis heute. Andere haben abfällige Bemerkungen, die sie seit der Kindheit verfolgen. Vielleicht sind es Lehrer gewesen, die im Zorn erniedrigende Worte geäußert haben. Andere haben von ihren Eltern gehört, dass sie eine Enttäuschung sind. Und vielleicht sind sogar noch schlimmere Worte gefallen. Und es war dann so, als hätte man selbst keine Würde. Aber in den Augen Gottes besitzt du eine Würde. Gott sieht dich als sein Ebenbild an. In seinen Augen bist du wertvoll. Und Gott hat ganz genau mitbekommen und bekommt es noch heute mit, wo deine Würde mit Füßen getreten wird. Und er nimmt das persönlich, auch wenn allen anderen das egal zu sein scheint. Wir hatten vorhin die Begebenheit von Jesus vor diesem obersten Priester. Und wenn Jesus bei dieser Gelegenheit die jüdische Führung darauf hinweist, dass sie eine Grenze überschreiten, warum schlägst du mich? Dann schützt er hier seine Würde als Mensch. Er macht genau das, er setzt Grenzen. Eine Lehrerin erzählte mir von einem Präventionsprogramm, das in ihrer Grundschule durchgeführt wird. Und Kindern wird in dem Programm beigebracht, dass sie Grenzen setzen dürfen. Zum Beispiel wird Kindern gesagt, dass die Entfernung von einer Armweit um sie herum, dass das ihr persönlicher Raum ist, in den nicht einfach irgendjemand eindringen darf. Oder es wird ihnen beigebracht, dass es ein kleines Nein und ein großes Nein gibt. Das kleine Nein ist ein ganz normal gesprochenes Nein. Es gibt aber auch ein großes, ein lautstarkes Nein. Da sagen Kinder dann ganz laut, nein, das will ich nicht. Und sie sagen das so laut, dass die Umstehenden es hören und mitbekommen und aufmerksam werden. Und so ziehen Kinder eine Grenze und schützen sich. Sie senden klare Signale aus in ihren Worten und in ihrer Körpersprache. Und das ist richtig so. Denn so schützt auch ein Kind die Würde, die es als Mensch von Gott erhalten hat. Warum dürfen wir Grenzen setzen? Der Grund ist, wir haben eine Würde und wir haben eine Rolle. Du hast eine ganz bestimmte Rolle von Gott bekommen. Und wenn du dir dieser Rollen bewusst bist, dann wird dir klar sein, dass du Grenzen setzen darfst. Es gibt sicherlich eine ganze Anzahl von Rollen. Ich will einmal heute Morgen nur drei Rollen herausgreifen. Die erste ist, du bist Mensch und nicht Gott. Im Psalm 115 heißt es, unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Unser Gott ist im Himmel. Und das bedeutet im Gegenzug, wir sind nicht Gott und wir können auch nicht alles leisten. Unsere Kraft hat Grenzen. Deshalb hat Gott auch den Menschen einen Ruhetag zugedacht, eben weil der Mensch nicht Gott ist. Wer meint, alles leisten zu können, überschätzt sich selbst und macht sich selbst zu Gott. Weil der Mensch eben nicht unbegrenzt ist, muss er Grenzen setzen. Vielleicht musst du dich abgrenzen vor den Erwartungshaltungen anderer. Vielleicht musst du dich auch abgrenzen vor der eigenen Erwartungshaltung. Mose war ein Mann, der diese Lektion lernte. Er meinte, er müsse alle Rechtsfälle im Volk im Alleingang lösen. Sein Schwiegervater kam dazu, guckte sich das alles an und er schüttelte nur den Kopf. Und was er dann tat, war, er erinnerte Mose an seine Rolle. Er sollte Verbindungsmann zu Gott sein. Die Rechtsprechung, die konnten auch andere übernehmen. Und so schlug er Mose vor, die Rechtsprechung zu delegieren und nur noch für die ganz schweren Fälle zuständig zu sein. Mose ließ sich hier etwas sagen, denn er begriff, dass nur er nur ein Mensch war und nicht alles lösen musste. Unser Gott ist im Himmel. Mose begriff, ich bin nur ein Mensch. Eine weitere Rolle ist, wir sind Zeuge und nicht Retter. In Apostelgeschichte 1 sagt Jesus zu seinen Anhängern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich erinnere mich an eine Frau, die eine christliche Seelsorgeausbildung besucht hatte. Und einen Satz aus ihrer Ausbildung zitierte sie immer wieder. Nimm niemals die Retterrolle ein. Der Platz des Retters ist seit 2000 Jahren belegt. Nimm niemals die Retterrolle ein. Der Platz des Retters ist seit 2000 Jahren belegt. Wir sind nur Zeugen von Jesus. Der Retter ist er. In meiner Zeit als Pastor wollte ich einmal eine Frau für eine bestimmte Aufgabe in der Gemeinde anfragen. Sie sagte mir, sie habe gar nicht die innere Kraft für die Aufgabe. Und es stellte sich heraus, dass sie stundenlang, so gut wie täglich, mit Familienmitgliedern telefonierte. Und diese Familienmitglieder saugten sie aus, sodass sie keine Kraft mehr für irgendetwas anderes hatte. Ich ermutigte sie, Grenzen zu ziehen. Und es kam zum Ausdruck, dass sie sich für unersetzlich hielt. Und ich fragte sie daraufhin, ob sie hier nicht Gott Konkurrenz machen würde, wenn sie sich für so unersetzlich hielt. Ich musste über ihre Antwort lächeln. Sie sagte, das hätte ihr Psychologe ihr auch schon gesagt. Du bist nicht Zeuge, du bist nur Zeuge, du bist nicht Retter. Wir sind Zeugen, keine Retter. Und noch eine Rolle, das betrifft wahrscheinlich zumindest die meisten hier im Raum heute Morgen. Du bist inzwischen Erwachsener und kein minderjähriges Kind. Und dann gehört zu deiner Würde auch hinzu, dass du mündig bist als Erwachsener. Das schließt natürlich auch einen Ablösungsprozess von den eigenen Eltern mit ein. Und bitte versteht mich hier nicht falsch, das soll nicht heißen, dass man sich von den Eltern keinen Rat mehr holt oder dass man sich nichts mehr sagen lässt. Es bedeutet aber, dass man prüfen muss, was die Eltern sagen und dass man dann selber Entscheidungen treffen muss. Die Eltern dürfen nicht einfach mehr über das eigene Leben verfügen, so wie in der Kindheit. Ist euch mal aufgefallen, dass Jesus einen Ablösungsprozess von seiner Mutter hinter sich hatte? Es gibt zwei ganz markante Szenen zwischen Jesus und Maria. Und die eine spielt zum Dienstbeginn von Jesus und die andere am Dienstende. Aber nehmen wir zunächst mal die Szene am Anfang seines Dienstes. Jesus war zur Hochzeit in einem Ort namens Kana eingeladen. Und mit dabei war seine Mutter. Und als der Wein bei der Hochzeitsgesellschaft ausging, war Maria sofort überzeugt, da muss sich ihr Sohn drum kümmern. Und so gab sie Jesus einen Wink mit dem Zaunpfahl. Die Reaktion von Jesus darauf waren folgende Worte. Frau, das ist meine Sache, nicht deine. So übersetzt die Gute Nachricht Bibel. Bei Luther klingt das noch schärfer. Es fällt auf jeden Fall auf, Jesus redet seine Mutter mit Frau an. Das war auch damals nicht üblich. Aber was Jesus hier macht, ist, er markiert eine Grenze. Jesus bringt Maria zum Ausdruck, hier beginnt mein Dienst. Und was den Dienst angeht, da bist du nicht mehr meine Mutter. Da zählst du nur noch als eine Frau wie jede andere. Übrigens, das ist ein starkes Argument gegen die Marienlehre der katholischen Kirche. Maria ist die Mutter Jesu, aber sie ist keine Gottesmutter. Im Hinblick auf die Erlösung ist sie eine Frau wie jede andere. Ich habe eine ganze Zeit im katholischen Bayern gelebt, da war das natürlich eine wichtige Frage, ist aber ein anderes Thema. Jesus hat sich also von seiner Mutter abgegrenzt. Bei ihm ging es natürlich um eine andere Abgrenzung noch als bei Erwachsenen heute. Es ging um mehr als nur seine persönliche Würde, es ging um seinen Auftrag als Messias, bei dem er Maria verwehrte, reinzureden. Aber wir sehen auf jeden Fall auch hier, Jesus zog durchaus Grenzen. Und dann ist weiter wichtig, du hast Verantwortung, aber der andere ist eigenverantwortlich. Wenn du Grenzen ziehst, dann schützt du nicht nur deine Würde, sondern du schützt auch die Würde des anderen. Denn du bist ja nicht nur selbst eine eigenständige Persönlichkeit, auch der andere ist eine eigenständige und eigenverantwortliche Persönlichkeit. Und wenn du Grenzen ziehst, nimmst du gleichzeitig damit auch Verantwortung für den anderen wahr. Denn du entlässt ihn in die Eigenverantwortlichkeit. Du gibst ihm eine Chance. Du gibst ihm die Chance, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben. In Alkoholikerfamilien gibt es etwas, das nennt sich Co-Abhängigkeit. Nehmen wir einmal einen Familienvater, der alkoholabhängig ist. Da besteht die Gefahr, dass die ganze Familie diesen Mann deckt. Sie verteidigen ihn nach außen, sie lügen für ihn, wenn der Chef anruft. Wenn Erbrochenes auf dem Boden liegt, machen sie es weg. Und am Ende richtet sich die ganze Familie auf die Alkoholsucht des einen Mannes. Er darf mit ihr die ganze Familie tyrannisieren. Was sie am Ende damit machen, sie erleichtern ihm die Alkoholsucht, weil er keine Verantwortung mehr für sein Leben übernehmen muss. Den ganzen Druck der Verantwortung nehmen sie ihm ab. Das ist ein Phänomen, das gibt es auch bei anderen Süchten oder auch bei psychischen Erkrankungen. Aber letztlich wird damit der andere entmündigt. Und Jesus bringt uns bei, den anderen als ein verantwortliches Wesen zu behandeln. Und das zeigt er auch darin, was er seinen Jüngern sagt im Umgangsstil mit Problemen. Er sagte einmal, Matthäus 18, 15, wenn dein Bruder, und das gilt entsprechend für die Schwester, ein Unrecht begangen hat, dann geh hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Und wenn er mit sich reden lässt, hast du ihn zurückgewonnen. Wir haben eine Würde, aber der andere hat auch eine Würde. Und wenn wir Grenzen ziehen, geben wir ihm die Gelegenheit, diese Würde auszuleben, seine Eigenverantwortlichkeit auszuleben. Wir respektieren seine Würde, selbst wenn der andere es in dem Moment als unangenehm empfindet. Und vielleicht ist das ein wichtiger Punkt, gerade für alle, die sich sozial engagieren und ein großes Herz haben für andere. Bis wo ist es gut, soziale Verantwortung zu übernehmen und wo müssen wir den anderen in seiner Eigenverantwortlichkeit sehen? Das Problem ist ja, anderen helfen, das gibt einem so viel Selbstbestätigung. Man fühlt sich so wichtig, so gut. Aber wenn wir zu weit gehen, dann führt das zur Entmündigung des anderen. Und Entmündigung entwürdigt ihn und es macht ihn abhängig. Es gibt ein ganz interessantes Sozialgesetz im Alten Testament, das wir im Buch Ruth vorgeführt bekommen. Man verteilte nicht einfach immer nur Sozialleistungen an die Armen, man gab den Armen auch die Möglichkeit, sich selbst etwas zu erwirtschaften. Die verarmte Ruth konnte auf den Feldern von anderen hinter den Erntearbeitern her Nachlese halten. Sie erlebte trotzdem Großzügigkeit von dem Feldbesitzer, bei dem sie sammelte, Boas. Aber diese Gesetzgebung und diese Praxis, wie Boas sie auch lebte, gab ihr die Möglichkeit, selber Verantwortung für sich zu übernehmen. Und das ist sicherlich ein wichtiges Thema, gerade im sozialen Bereich. Was ist hier unsere Rolle? Und wo müssen wir aufpassen, dass wir den anderen nicht seiner Würde berauben? Soweit einmal ein erster Teil. Wir haben uns angeschaut, warum wir Grenzen setzen dürfen, warum wir vielleicht auch manchmal Grenzen setzen sollen. Und das hat etwas mit unserer Würde und unserer Rolle zu tun. Und in einem zweiten Teil wollen wir nun darauf schauen, wie gesunde Abgrenzung aussieht. Was ist gesunde Abgrenzung? Gesunde Abgrenzung gibt nun dem anderen eine Chance. Ein Blick in die Apostelgeschichte, da gibt es eine sehr aufschlussreiche Szene. Paulus wurde auch vor dem Hohen Rat, dem obersten jüdischen Gremium der Zeit, verhört. Und da gibt es auch so eine Schlagszene. Da gab plötzlich ein Mann den Befehl, Paulus auf den Mund zu schlagen. Und Paulus reagiert hier sofort und zieht Grenzen. Dich wird Gott schlagen, du übertünchte Wand. Du willst nach dem Gesetz über mich richten und lässt mich gegen alles Gesetz schlagen. Apostelgeschichte 23. Und Paulus kritisiert hier, wie Jesus die Willkür, ihn einfach in einer Verhandlung zu schlagen. Und Paulus markierte damit eine Grenze. Und jetzt kommt die Gegenreaktion. Darauf sagte der Gerichtsdiener, wie wagst du es, den obersten Priester Gottes zu beleidigen? Auch der Gerichtsdiener markiert eine Grenze und er signalisiert Paulus, dass er sich ungehörig verhalten hat. Er hatte überzogen. Er war respektlos gegenüber dem obersten Priester und Paulus erkennt das, sieht seinen Fehler ein und rudert zurück. Zitat, ich habe nicht gewusst, Brüder, dass er der oberste Priester ist. Ich weiß wohl, dass in den Heiligen Schriften steht, ihr sollt ein Oberhaupt eures Volkes nicht verfluchen. Der Gerichtsdiener markiert eine Grenze und er gibt damit Paulus die Gelegenheit zu erkennen, dass er überzogen hat und Paulus entschuldigt sich, übrigens anders als der oberste Priester. Aber an dieser Situation erkennen wir, dass gesunde Abgrenzung eine Chance ist, für den anderen sich zu ändern. Ob er darauf eingeht, das ist seine Sache. Der Psychologe Henry Cloud erzählt von einem Beratungsgespräch, das er mit einer jungen Frau geführt hat. Er nennt sie Mary und Mary hatte mit ihrem Freund Schluss gemacht. Für den Freund war das wie aus heiterem Himmel gekommen. Und im Gespräch mit dem Psychologen regt sich Mary über ihren Freund auf. Er ist oft einfach nicht zu den geplanten Verabredungen gekommen. Ich habe ihn gebeten, mir rechtzeitig Bescheid zu geben, aber das hat er einfach ignoriert. Immer hat er eine Ausrede wie, das Spiel ist ganz kurzfristig angesetzt worden oder irgendwie sowas. Es war angeblich nie seine Schuld. Sein Sport war ihm einfach wichtiger als ich. Cloud fragte dann zurück, haben Sie ihm das gesagt? Ich habe es ein paar Mal versucht, aber er hat gar nicht hingehört. Und wenn, hat er sich nichts weiter draus gemacht. Haben Sie jemals versucht, ihm mit Konsequenzen zu drohen? Wie meinen Sie das? Sie hätten ihm zum Beispiel sagen können, wenn du mich das nächste Mal versetzt, wirst du mich eine Woche lang nicht sehen. Das finde ich ganz schön gemein, sagte sie. Das würde ich nie tun, das ist wirklich zu hart. Der Psychologe Henry Cloud kommentiert das Gespräch dann folgendermaßen: Ich verkniff mir die Bemerkung, dass diese Maßnahme immerhin weniger hart sei, als einfach von heute auf morgen Schluss zu machen. Wenn wir nicht lernen, rechtzeitig angemessene Grenzen zu markieren, dann fressen wir leicht den Frust in uns hinein. Und irgendwann explodieren wir wie Mary und reagieren über. Es gibt übrigens zwei Arten, überzureagieren. Die einen reagieren mit einem Vulkanausbruch, die anderen mit einer Eiszeit. Und damit sind wir schon beim nächsten Punkt. Was ist gesunde Abgrenzung? Gesunde Abgrenzung ist maßvoll. Es gibt eine wunderschöne Szene für körperliche Abgrenzung. Nach seiner Auferstehung spricht Jesus Maria Magdalena vor dem Grab an. Maria denkt zunächst, das wäre der Gärtner, der vor ihr steht. Aber dann erkennt sie, dass Jesus vor ihr steht. Und ich weiß nicht genau, aber es sieht fast so aus, als wäre sie ihm vor Begeisterung um den Hals gefallen. Vielleicht hat sie ihn auch einfach nur gedrückt. Jesus markiert hier ganz sanft eine Grenze. Ich lese nach der Neuen Genfer Übersetzung: Halte mich nicht länger fest, Johannes 20, 17. Halte mich nicht länger fest, ich bin hier noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Jesus markiert eine Grenze, aber sehr verständnisvoll. Er kann verstehen, dass Maria begeistert ist, deshalb kritisiert er sie hier auch gar nicht. Er bittet sie nur, ihn nicht länger zu umarmen. Und er erklärt ihr auch, warum. Er ist noch nicht in den Himmel zurückgekehrt. Er ist immer noch menschlich, er empfindet wie ein Mensch. So eine nähere Umarmung ist da nicht ganz angemessen. Aber noch etwas können wir sehen. Jesus wechselt ganz geschickt das Thema. Er reitet nicht auf dieser Umarmung herum. Er vermeidet jedes Gefühl von Peinlichkeit. Und nach dieser Begebenheit können Jesus und Maria sich weiterhin ungezwungen begegnen. Und Jesus schützt so sich, er schützt Maria und er schützt ihre gemeinsame Beziehung. Gesunde Abgrenzung ist taktvoll. Ich will das nochmal in Worte fassen. Je nach Situation reicht, um Grenzen zu setzen, ein Blick, eine Geste, eine beiläufige Bemerkung. Gesunde Abgrenzung beachtet die Situation, ist entsprechend sanft oder nachdrücklich. Und wir hatten das vorhin schon mal bei diesem Präventionsprogramm aus der Schule. Da gab es ein kleines Nein und ein großes Nein. Wie sieht gesunde Abgrenzung aus? Gesunde Abgrenzung geschieht in Liebe. Die Gefahr bei Abgrenzung ist, dass man den anderen aus dem Blick verliert und überreagiert. Sicherlich auch eine Herausforderung für die Kindererziehung. Eine Frau erzählt hier: Mein größter Lehrmeister in puncto Grenzen war und ist immer noch Martin, mein zweiter Sohn. Ich genoss seine fröhliche Lebhaftigkeit, seinen unbändigen Tatendrang, seine Neugier und schier unerschöpfliche Kreativität. Er braucht wohl besonders viel Freiheit, meinte ich. Und damit überforderte ich manchmal ihn und mich. So wie er laufen konnte, lief er meistens in eine andere Richtung als wir. Das Unangenehmste aber war, er lief immer weg. Keinen Moment konnte ich ihn unbeobachtet lassen. Und das monatelang. Natürlich redete ich mit ihm, ging auf seinen Bewegungsdrang ein, ging auch mit ihm allein spazieren, wenn sein Bruder im Kindergarten war. Einmal folgte ich ihm unbemerkt eine lange Strecke, schnappte ihn dann mit den Worten: Du darfst nicht weglaufen. Er wäre immer weitergelaufen. Wie würde ich wohl zurechtkommen, wenn bald das dritte Kind da ist? Einmal ließ ich mich hinreißen zu einem Klaps auf seinen Popo, als ich ihn entnervt einholte. Das war nun ganz gegen meine Überzeugung und ich fühlte mich als pädagogische Versagerin. Ich brauche wohl nicht zu sagen, dass dies alles nichts nutzte. Ich war einfach zu wenig klar. Heute würde ich ihm seinen Freiraum abstecken. Bis hierher darfst du. Würde ihn schneller an die Hand nehmen, mit ihm nach Hause gehen, wenn er sich nicht an die Grenze hält. Heute bin ich allerdings nicht mehr im Alltagstrudel mit Kleinkindern, und dazu um einige Erfahrungen reicher. Liebe und Grenzen gehören zusammen. Und Grenzen setzen ist nicht mit Überreagieren gleichzusetzen. Die Frau, die diese Geschichte von ihrem Sohn Martin erzählt hat, schreibt allgemeiner: Grenzen setzen meint, sich gegenseitig in der Persönlichkeit zu achten und zu respektieren. Es herrscht viel Unsicherheit, weil man das Beste für das Kind will und meint, das schließe Grenzen aus. Irrtum, so schreibt sie, denn sonst so herrscht in manchen Eltern-Kind-Beziehungen eine lange Leine. Eltern dulden und erdulden so lange, bis es im wahrsten Sinne knallt. Grenzen setzen und Liebe gehören zusammen. Ich habe vorhin von dem Zusammenstoß von Jesus und seiner Mutter Maria bei der Hochzeit zu Kana gesprochen. Es gibt ja noch diese zweite Gelegenheit, die ich angedeutet habe, am Ende des Dienstes von Jesus. Sie fand unter dem Kreuz statt. Auch hier musste sich Jesus von Maria abgrenzen. Ich meine, wir können uns ja mal vorstellen, was passiert wäre, wenn Jesus am Kreuz gesagt hätte, Mama, danke, dass du diese schweren Stunden mit mir durchlebst. Dann hätte die katholische Kirche eher ein Argument gehabt, von der Gottesmutter zu sprechen. Aber genau das macht Jesus nicht. Wieder redet er Maria mit Frau an und nicht mit Mutter. Wieder markiert Jesus eine Grenze und signalisiert Maria, in Bezug auf meinen Dienst und auf meine Rettungstat am Kreuz bist du nur eine Frau unter anderen. Aber gleichzeitig hatte Jesus Maria im Blick. Er hatte ihr Wohl im Blick. Und er stand da sicherlich zwischen seiner Rolle als Gottessohn und als Marias irdischer Sohn. Jesus löst diesen Rollenkonflikt mit einer Abgrenzung, mit einer Kombination aus Abgrenzung und Liebe. Er redet, ja, Maria mit Frau an und gleichzeitig klärt er ihre Altersversorgung. Mit unter dem Kreuz stand Johannes. Möglicherweise war er der Cousin von Jesus. Er kam wohl im Gegensatz zu Jesus aus einer besser gestellten Familie. Und am Kreuz nun sagt Jesus zu Maria, Frau, er ist jetzt dein Sohn. Und zu Johannes sagt er, sie ist jetzt deine Mutter. Und Johannes fügt in seinem Evangelium den Satz hinzu, von da an nahm der Jünger sie bei sich auf. Maria war auch in ihrem Alter nicht mittellos auf sich allein gestellt. Jesus als ältester Sohn hatte noch am Kreuz für sie vorgesorgt. Und so sehen wir hier bei Jesus beides. Wir sehen Abgrenzung und wir sehen Liebe. Er grenzt sich ab, wo es nötig war, aber er vergaß darüber nicht den anderen und seine Situation, selbst nicht am Kreuz. Gesunde Abgrenzung geschieht in Liebe. Und gesunde Abgrenzung übt keine Selbstjustiz. Und dieser letzte Punkt, der bringt Abgrenzung und Vergebung zusammen. Grenzen markieren ist nämlich etwas anderes als Selbstjustiz. Paulus fordert uns in Römer 12 auf, nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Das ist Römer 12, Vers 19. Wer vergibt, vertraut Gott, dass er für sein Recht sorgt. Wir brauchen uns nicht zu rächen durch unsere Worte, unser Verhalten oder indem wir den anderen mit Kälte strafen. Gesunde Abgrenzung übt keine Selbstjustiz. Gesunde Abgrenzung vertraut auf Gott als Richter. Und der Unterschied zwischen gesunden Grenzen und Selbstjustiz zeigt sich in einer Begebenheit aus der Türkei. 2007 wurden im türkischen Malatya 3 Christen grausam umgebracht. Sie waren Mitarbeiter eines christlichen Verlages und der Anschlag war religiös motiviert. Und unter den 3 Christen war der Deutsche Tilman Geske. Der Fall ging damals durch die Medien. Einige haben vielleicht damals von den Ereignissen gehört. Und im türkischen Fernsehen sagte die Witwe von Tilman Geske, sie vergibt den Mördern. Gleichzeitig unterstütze sie den Prozess gegen die Mörder ihres Mannes. Und vielleicht sieht das bei dem einen oder für den einen oder anderen als ein Widerspruch aus. Aber ich will einmal erklären, was hier abging. Susanne Geske entschied sich, die Mörder ihres Mannes nicht mit ihrem Hass und ihrem Groll zu verfolgen. Sie entschied sich, keine unrechten Mittel gegen diese Männer einzusetzen. Sie entschied sich gegen praktizierte Selbstjustiz und auch gegen emotionale Selbstjustiz. Und gleichzeitig unterstützte sie den Prozess. Und sie half damit, eine wichtige Grenze zu markieren. Christen sind kein Freiwild in der Türkei und Christen haben genauso Rechte. Nun, der Prozess brachte nicht viel ein. Meines Wissens nach laufen die Mörder immer noch auf freiem Fuß herum. Und desillusioniert hatte Susanne Geske schon vor der Urteilsverkündung gesagt, ich glaube nur noch an Gottes gerechtes Urteil. Aber genau das ist der Punkt, der uns Frieden geben kann. Wir dürfen Grenzen markieren. Aber wo das nicht hilft und wir machtlos sind, da dürfen wir loslassen und vertrauen. Gott selbst wird für unser Recht sorgen. Er sagt, ich bin der Rächer, ich selbst werde vergelten. Und das kann uns innerlich frei machen. Deshalb haben wir es nicht nötig, andere mit unserem Groll zu verfolgen oder überzureagieren. Es gibt eine Begebenheit in der Bibel, die uns dieses Spagat veranschaulicht zwischen Vergebung und markierten Grenzen. Es war während Paulus' Aufenthalt in Philippi. Einige verärgerte Männer hatten Paulus und Silas vor die Stadtobersten gezerrt und dort verleumdet. Und die Stadtobersten hatten ihre Auspeitschung befohlen und sie ins Gefängnis geworfen. Und wir lesen in dem Bericht nicht ausdrücklich, dass Paulus und Barnabas den Menschen vergeben haben, aber wir können das an ihrem Verhalten ablesen. Sie wurden ins Gefängnis geworfen, aber statt nun in Bitterkeit in ihrer Zelle vor sich hin zu brüten, da haben sie Loblieder angestimmt. Und kurz darauf führten sie den Gefängniswärter zu Jesus. Im Groll hätten sie das bestimmt nicht getan. Aber um eine längere Geschichte kurz zu machen, am nächsten Tag forderten die Stadtobersten Paulus und Silas freizulassen und aus dem Stadtgebiet zu schicken. Und jetzt kommt der Moment, in dem Paulus Grenzen gesetzt hat. Apostelgeschichte 16,37, da sagt er zu den Gerichtsdienern, die Stadtobersten haben uns öffentlich prügeln lassen, ohne Prozess und richterliches Urteil. Dabei besitzen wir das römische Bürgerrecht. Auch ins Gefängnis haben sie uns gesteckt. Und jetzt wollen sie uns heimlich abschieben? Kommt gar nicht in Frage. Sie sollen persönlich herkommen und uns freilassen. Der Hintergrund: ein römischer Bürger durfte nicht ausgepeitscht werden. Und in der Folge kamen die Stadtobersten ziemlich kleinlaut vorbei und entschuldigten sich. Und indem Paulus hier eine Grenze markierte, schützte er die ersten Christen in Philippi. Er machte deutlich, dass man mit den Christen nicht einfach alles machen durfte. Und so kam bei Paulus beides zusammen: Vergebung und Grenzen setzen. Ich weiß, das war eine Menge Stoff und ich glaube, dem einen oder anderen schwirrt etwas der Kopf. Aber ich will zum Abschluss noch einmal einige Punkte zum Nachdenken formulieren. Du hast eine Würde. Der andere hat eine Würde. Wo ist es für dich dran, Grenzen zu markieren? Wo hast du versäumt, zeitig Grenzen zu setzen? Du hast stattdessen vielleicht irgendwann mit einem Vulkan oder einer Eiszeit reagiert. Wenn du das erkennst, kannst du hier vielleicht Dinge ändern und früher Dinge klären und ansprechen. Bist du eher der harmonieorientierte Typ? Wo gibt es vielleicht Punkte, wo du deutliche Grenzen setzen solltest? Oder betonst du zu stark deine Grenzen? Gibt es Punkte, an denen du lernen solltest, verständnisvoller und liebevoller auf den anderen und seine Situation einzugehen? Ich möchte schließen mit einem Gebet. Vater, du siehst dieses Spannungsfeld im Umgang miteinander, in dem wir hier immer wieder stehen. Und ich bitte dich darum, dass du uns hier immer mehr lernst, immer mehr beibringst, einen guten Umgangsstil miteinander zu finden. Dass wir auf eine gute Art und Weise da Grenzen setzen, wo es nötig ist und gleichzeitig ein großes Herz mitbringen für unsere Mitmenschen. Führe und leite uns hier bitte. Amen.